Vorher bin ich ganz schöner, braver Kirchgänger gewesen. Und da hat so der Disco-Besuch auch nicht unbedingt zum Leben gehört. Obwohl nie, so auch nicht ein Verbot war, aber man hat einfach mich sonst engagiert und zeitlich absorbiert. Und mit meinem Outing ist dort doch ein Perspektivenwechsel stattgefunden, wo ich gemerkt habe, ja, ich habe das Bedürfnis, Leute lernen zu kennen, andere Leute lernen zu kennen und auch Freunde gewonnen habe, homosexuelle Männer, Frauen, wo ich dann auch gerne mit einem Mal Ausgang begangen und mir das so wirklich genossen habe.
Sag's frei. Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.
Hallo zusammen, mein Name ist Hanna Frey und bei mir ist heute der Beat Feurer. Der Beat Feurer ist seit 9 Jahren Bieler Sicherheitsdirektor. Er ist 61, SVPler, ist in Biel geboren und aufgewachsen und wohnt heute gemeinsam mit einer 4-köpfigen Familie aus Sri Lanka in Biel. Das Thema, das euch als Sicherheitsdirektor im Moment extrem beschäftigt, sind die ausländischen Fahrenden. Könnt ihr mal sagen, wann habt ihr das letzte Mal mit einem ausländischen Fahrenden geredet?
Das ist jetzt schon ein Zeitchen her. Wenn ich mich richtig mal erinnere, war das im Frühling vom letzten Jahr. Ich muss überlegen, wo das jetzt war. Das ist nicht dort, wo sie jetzt heute sind. Der Ort weiss jetzt nicht mehr, aber es ist mehr als ein Jahr her.
Und was habt ihr da mit diesen Leuten geredet?
Ja, es hat mich dort natürlich interessiert, wo sie herkommen. Sicher meistens aus Frankreich oder fast immer aus Frankreich. Aber gibt es da irgendeinen Ort, wo sie sagen können, wo sie herkommen? Wieso, dass sie in die Schweiz kommen? Wieso gerade hier in unsere Region? Wieso auf Biel ganz konkret? Und was sie ihre Pläne sind, was sie annehmen wollen als nächsten Schritt. Und wieso, dass sie Probleme haben, hier überhaupt einen Platz zu finden. Obwohl ich das ja schon ein bisschen gewusst habe, das hat mich natürlich trotzdem interessiert.
Ist das ein angenehmes Gespräch für euch?
Ja, das war ein sehr angenehmes Gespräch. Die Fahrenden sind im direkten Gespräch, wenn es nicht in eine Konfliktsituation hineingeht, eigentlich auch durchaus sehr angenehme Gesprächspartner.
Wann habt ihr vor, das nächste Mal zu gehen?
Ich habe nicht vor, zu gehen. Was wir uns im Moment überlegen, ist mit den Clan-Chefs, also mit den Familienchefs von den verschiedenen fahrenden Familien, zusammenzuhocken und zu schauen, was ihre Sicht ist auf die Situation, wo sie allenfalls noch Lösungsmöglichkeiten gesagt haben. Weil wir ja natürlich auch in einer Situation sind, wo es wirklich keine Lösung gibt. Nicht? Wir regeln uns alle auf, weil sie illegal Land setzen. Aber legal können sie ja eigentlich auch nicht. Aber auf der anderen Seite stellen wir auch fest, dass es zum Teil auch nicht ganz appetitlich ist, wie sie die Grundstücke hinterlassen. Also über diese Thematik möchte ich gerne mal mit den Familienchefs reden und schauen, was ihre Sicht ist, was sie für Lösungsmöglichkeiten gesagt haben, nebst dem, was wir selber schon in den Köpfen haben.
Steigen wir doch gerade ein mit den 10 schnellen Fragen. Lake Life Festival oder Open Air am Bielersee?
Lake Life.
Das letzte Stück vom Kuchen. Essen oder liegen?
Auf jeden Fall essen.
Ehr oder Macht?
Eigentlich beides nicht so tolle Wörter, finde ich. Ehr.
Nur noch ein Auge oder nur noch ein Ohr?
Nur noch ein Ohr.
Hilfe annehmen oder sich selber durchkämpfen?
Sich selber durchkämpfen.
Keine Ferien? Oder keine freie Wochenende?
Keine Ferien.
Bill Gates oder Steve Jobs?
Bill Gates.
Eine Nacht im Kessel. Lieber gemeinsam mit der Lena Frank oder mit der Glenda González Bassi?
Das ist ein Sprachenthema. Also von dort her würde ich schon sagen, lieber mit der Lena Frank.
Weisswein oder Rotwein?
Rotwein.
Ein Gott oder mehrere Götter?
Ein Gott.
Ein Gott, das waren sie, die 10 schnellen Fragen. Wieso ein Gott? Gibt es nur ein Gott?
Ja, da sprechen wir mein ganz persönliches Glaubensleben an. Ich glaube an einen Ein-Gott und nicht an eine Göttervielfalt. Von dort her entspricht das meiner Glaubens- und Erfahrungsüberzeugung.
Könnt ihr für uns mal den Gott beschreiben?
Für mich ist Gott ein interessierender Gott, einer, der die sich kümmert, die wissen, wie es uns geht, die Freiheit gleichzeitig ermöglicht, Freiheit in alle Richtungen. Also ich denke, dass wir frei sind, Gutes zu tun, aber auch ganz Schlechtes zu tun. Freiheit zu lieben oder nicht zu lieben. Ein Gott, der aber auch sich ausstreckt nach uns, also nicht einfach egal ist, was wir machen.
Was gibt denn der Gott jetzt euch konkret?
Für mich ist die Suche nach Gott oder auch das Gespräch mit Gott immer wieder auch ein sich in Frage stellen, es mehr in Frage stellen. Immer wieder auch hören auf die feine Stimme, innere Stimme, könnte man dem vielleicht auch sagen. Was ist vielleicht noch ein anderer Aspekt zusätzlich oder neben dem, was ich sonst schon empfinde und denke und möchte?
Wie oft tut ihr beten?
Für mich ist das, gehört das zum täglichen Gespräch, inneren Gespräch mit mir selber, aber auch mit Gott. Das ist für mich ist es eigentlich eine tägliche Routine, wo ich aber jetzt nicht würde sagen, es ist einfach nur so zu anhocken oder knäulen und Gott ganz bewusst suchen, das auch. Aber es ist schon immer wieder in der Situation, in es einfach offen sein, für zu spüren, was redet in mein Herz hinein.
Das heisst, immer wieder verteilt durch den Tag und doch gibt es eine fixe Zeit, wo ihr sagt, jetzt tue ich bewusst beten und herknäuel oder wie auch immer. Habt ihr das?
Ja, das habe ich eigentlich immer zu Beginn des Tages, schon zu aufstehen, bevor ich so in den Tag hineintrolle.
Vor dem oder nach dem Kaffee?
Vor dem Kaffee, bevor ich in den Tag hineintrolle. Das Gespräch suchen mit Gott, auf Gott hören, beten. Und dann, wenn es geht, auch am Ende des Tages, aber das ist dann ist immer ein bisschen abhängig vom Tag selber.
Ihr seid ja immer noch Mitglied in der Freikirche Yahoo. Ihr habt dort in der Vergangenheit doch ein gewisses Konfliktpotenzial gegeben bei euch, wo ihr euch geoutet habt, relativ spät mit 45. Wie ist es zu einem Bruch gekommen? Ihr seid nachher aus dieser Kirche nicht austreten, aber fast ein bisschen ausgrenzt worden. Heute geht ihr immer noch an die Gottesdienste von dieser Freikirche. Warum?
Also formell bin ich nicht Mitglied. Aber es ist richtig, ich gehe nach wie vor mit der gewisse Regelmäßigkeit an die Gottesdienste. Ich sage jetzt extra gewisse Regelmäßigkeit. Das heisst, eben nicht jeden Sonntag, aber vielleicht so einmal pro Monat oder einmal alle zwei Monate. Also doch, nicht ganz so oft. Aber es ist mir nach wie vor wichtig, einerseits, weil auch dort ich eine Herausforderung finde in meinem eigenen Gedankenkonstrukt. Es ist nicht so, dass ich dort einfach immer nur höre, das, was ich gerne würde hören. Und ich finde das wichtig, sich herausfordern zu lassen im eigenen Denken. Und natürlich auch eben genau das Glaubensleben zu pflegen. Das hat eine Überdeckung oder Überschneidung mit dem Glauben. Und es kommt dazu, dass wir auch in den letzten Jahren in einem Gespräch sind miteinander, die Gemeindeleitung und ich, zu dem Thema Homosexualität und Glauben, wo wir doch einen sehr wichtigen und wertvollen Weg gemacht haben miteinander. Und ich das Gefühl habe, das Verständnis von ihrer Seite für meine Lebensrealität ist gewachsen, hat sich verändert. Und natürlich auch von meiner Seite her hat das Verständnis für die Schwierigkeiten und Fragen, die sie haben, habe ich können einen Weg machen, sodass wir heute durchaus ein wichtiges Gespräch haben zu diesem Thema. Und ich denke, es ist nicht nur für uns wichtig, sondern es ist für ganz viele andere auch wichtig, die sich in diesem Milieu bewegen. Und kann Ausstrahlung und Auswirkung haben.
Habt ihr das Gefühl, ihr habt jetzt die Debatte ein bisschen angeregt oder sogar ausgelöst in dieser Freikirche?
Ja, das denke ich schon. Das ist vielleicht das Wort Debatte. Ich bin nicht sicher, ob es richtig ist, das Wort, aber sicher ein Gespräch. Das hat sich ausgelöst. Oder habe ich ausgelöst oder haben wir zusammen ausgelöst durch die Schwierigkeiten, die wir miteinander hatten.
Ihr hättet aber auch ohne Probleme können sagen, oder ohne Probleme, ihr hättet auch können sagen, ich gehe jetzt in eine andere Glaubensgemeinschaft. Es gäbe ja ganz viele Möglichkeiten. Warum habt ihr das nicht gemacht?
Das stimmt. Und das war natürlich tatsächlich auch eine Frage gewesen. Soll ich mich weiter bewegen? Was hält mich da noch in einer Glaubensgemeinschaft, wo ich eigentlich den Eindruck hatte, ich bin hier nicht mehr willkommen? Aber es ist für mich vor allem, es hat zwei Punkte gehabt. Das eine ist natürlich der war, dass ich Beziehungen hatte, langjährige Beziehungen, wo es schwierig war, die einfach hinter mir zu lassen oder wo ich auch nicht wollte, einfach so hinter mir zu lassen. Und das andere war auch die Sicht oder die Erkenntnis, wenn Leute sich ausgrenzen lassen und verschwinden, dann verschwindet das Thema auch aus diesen Kreisen. Mit dem Weggang ist die Fragestellung auch weg. Und ich hatte den Eindruck, dass es nicht der richtige Weg ist. Wenn ich will, dass sich auch in diesen Kreisen das Verständnis verändert zu dieser Frage, dann kann ich nicht verschwinden. Dann ist es wichtig, dass ich dabei bleibe.
Dass ihr bleibt. Habt ihr heute für euch persönlich das Gefühl, es besteht gar kein Konflikt mehr zwischen diesen beiden Aspekten, zwischen der Freikirche und zwischen der Homosexualität für euch persönlich?
Für mich persönlich besteht der Konflikt nicht, nein. Aber ich glaube, dass es für ganz viele andere da nach wie vor gibt. Ich glaube, das wäre jetzt der Kopf in Sand gehabt, wenn man das anders sehen würde. Und doch merke ich, dass nicht nur jetzt in dem Gespräch, wo wir jetzt darüber reden, mit Freikirche Yahu oder landeskirchlichen Gemeinschaft Yahu, sich das verändert, sondern auch in anderen freikirchlichen Kreisen man anfängt, sich Gedanken zu machen und differenzierter zur Thematik anfängt zu stehen.
Wie fühlt ihr euch, wenn ihr an die Gottesdienste geht?
Vollkommen entspannt.
Das ist gar keine Anspannung. Sie denken, oh, jetzt gibt es da vielleicht Leute, die wissen, wer ich bin, die vielleicht das ablehnen, was ich bin.
Nein, da ist jetzt ein anderes Thema fast mehr im Vordergrund. Nicht alle wissen, dass ich Politiker bin, dass ich bekannte Persönlichkeit bin. Und das finde ich manchmal nicht so entspannend. Eigentlich finde ich es noch schön in meinem Privatleben. Auch einfach ohne das ganze, der ganze Politiker-Primborium, der da noch so drum ist und Bekanntheitsgrad einfach kann sein. Das kann ich aber natürlich nicht. Und das macht manchmal nicht gerade Mühe, aber da merke ich manchmal, dass ich auch nicht ganz entspannt bin.
Wo seid ihr denn ganz entspannt?
Ganz entspannt bin ich daheim.
Nur daheim?
Mit meiner Familie. Ja, ich bin noch nicht fertig. Ganz entspannt bin ich daheim mit meiner Familie. Natürlich mit meinem Partner. Oder auch wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Was auch hilft, ist einfach mal ein Ortswechsel außerhalb von Biel zu sein. Weil hier in Biel bin ich nie sicher, kennt mich jetzt jemand, was denkt. Also, wie wird denn ich wahrgenommen? Aber sobald ich in Solothurn bin oder in Zürich oder in Basel, ist das wie ein Aspekt, der weg ist.
Kein Thema mehr. Ja. Ja. Kommen wir noch zur Lena Frank. Kommen wir zu dieser Nacht im Kessel.
Ja.
Wann seid ihr eigentlich das letzte Mal im Kessel gewesen? Oder seid ihr überhaupt schon mal im Kessel gewesen?
Ja, ich war schon ein paar Mal sogar im Kessel gewesen. Es ist allerdings nicht mein Lieblingsort, wo ich sehr viel war. Das letzte Mal, muss ich jetzt wirklich überlegen, wann ist das gewesen? Das war sogar ein offizieller Anlass, wo der Alain Bichard ein Theater aufgeführt hat mit Schülern und Schülerinnen von ihm. Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, etwa 2 oder 3 Jahre her.
Zum Tanzen seid ihr noch nie dort gewesen?
Zum Tanzen bin ich noch nie im Kessel gewesen. Mhm. Da bin ich an vielen Orten gewesen, in Bern vor allem und in Zürich, aber in Biel eigentlich nie.
Zu welcher Musik könnt ihr tanzen? Oder tut ihr gerne tanzen?
Ah, da habe ich verschiedene Vorlieben. Also, was ich natürlich ganz toll finde, ist Walzer, klassische Musik. Walzer.
Könnt ihr das?
Das kann ich, ja. Oh, ja, das habe ich sogar. Gut. Das ist der erste Tanz, den ich gelernt habe, als 15-, 16-jähriger Giel. Aber ich finde auch moderne Musik, Techno-Musik zum Beispiel, oder auch andere moderne Musik in einer Disco, finde ich durchaus interessant oder habe ich interessant gefunden. Es hat so eine Zeit gegeben, so zwischen 45 bis, sagen wir jetzt mal, vielleicht 50, 52, wo ich oft mit meinen besten Kollegen auch in Discos gesehen und tanzen. Ah. Also relativ spät, aber es mit Vergnügen gemacht habe. Jetzt ist das aber wieder ein bisschen weg von mir. Also jetzt habe ich nicht mehr so das Bedürfnis.
Wenn ihr sagt, ab 45, ist das gekoppelt doch ein bisschen mit eurem Outing in diesem Fall?
Das hat ein bisschen mit dem zu tun, genau. Vorher bin ich ganz schöner, braver Kirchgänger gewesen. Und da hat so der Disco-Besuch auch nicht unbedingt zum Leben gehört. Obwohl auch nicht ein Verbot war, aber man hat einfach mich sonst engagiert und zeitlich absorbiert. Und mit meinem Outing ist dort auch ein Perspektivenwechsel stattgefunden, wo ich gemerkt habe, ich habe das Bedürfnis, Leute lernen zu kennen, andere Leute lernen zu kennen. und auch Freunde gewonnen habe, homosexuelle Männer, Frauen, wo ich dann auch gerne mit einem Mal in Ausgang begangen und mir das so wirklich genossen habe.
Ihr sagt, vorher seid ihr der brave Kirchengänger gewesen. Hat es denn nichts gegeben? Hat es denn keine Sexualität gegeben für euch?
Das ist jetzt ein sehr intimes Thema, aber es ist ja so, dass das allgemein bekannt ist. Ja, effektiv bis zu meinem Coming-out meine Sexualität auch nicht gelebt, nicht ausgelebt. Für mich war Sexualität auch immer mit Partnerschaft verbunden gewesen, in meiner Vorstellung. Und da war es auch so gewesen, dass nebst vielleicht auch ein bisschen Konditionierung vom Glaubensgerüst her, das ich hatte, es auch noch andere Aspekte hatte. Ich habe eine eigene Firma geführt, das hat sehr viel Energie absorbiert. Dann habe ich die Familie, die ich mit ihnen noch immer zusammenlebe, ist quasi entstanden. Die Kinder sind geboren, sind gross geworden. Die haben mich wirklich auch mit Vergnügen, mit grosser Freude auch mit der Familie identifiziert und dort engagiert. Und da ist wie auch kein Platz, auch zeitlich und emotional kein Platz da vorhanden gewesen, noch für eine Partnerschaft können zu führen. Und das hat sich eben auch verändert mit der Zeit. Also, als ich 45 geworden bin, habe ich gemerkt, Kinder werden unabhängiger, sie brauchen nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit. Mein Geschäft ist von selber fast gelaufen, es hat nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit gebraucht. Und da ist plötzlich wieder Kopf frei geworden, auch für die Vorstellung, ja, es könnte ja eine Partnerschaft haben und damit auch das Thema Sexualität.
So geht es ja vielen Eltern, oder? Wenn nachher die Kinder mal fliegen werden, dass sie merken, oh, jetzt wäre jetzt wieder Zeit für Neues. Für
genau, also ist es so eine Art Midlife-Crisis, könnte man vielleicht dem sagen, auch gewesen.
Aber rückblickend habt ihr nicht das Gefühl, dass ihr da etwas verpasst hättet?
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas verpasst habe. Im Gegenteil, also das Leben, das ich führen konnte, war ein reiches Leben gewesen. Ich würde zum Beispiel die Familie, wo ich mit ihnen zusammen bin, die Kinder nie wollen missen. Das ist für mich emotional. Kann man nicht vorstellen, wenn man eigene Kinder hat, dass man einen anderen Bezug hat. Also sie sind wie meine Kinder. Und das ist einfach etwas Wunderschönes. Also das ist ein reicher Segen. Was ich bedauere, ist schon, dass ich mein Coming-out nicht früher gemacht habe. Das hat auch etwas mit Selbstannahme zu tun. Wie fest kann ich mir selber zustehen, wer ich bin, was ich bin. Das, denke ich, ist nicht unbedingt gesund, wenn man da bis 45 wartet. Aber sonst bedauere ich eigentlich nichts.
Wie habt ihr eigentlich die Eltern von dieser Familie kennengelernt?
Ich habe mit 29 zuerst den Vater lernen kennen, als Flüchtling in Südindien. Das war so ein 2-3 Monats-Aufenthalt, wo ich in Südasien war, wo ich mal einfach die Situation erkennen von den tamilischen Flüchtlingen, also wo sie herkommen, wie sie leben.
Ist dann hier sehr aktuell gewesen, oder?
Ist dann aktuell gewesen, ja, dann genau. Haben wir praktisch nur Asylbewerber aus Sri Lanka. Und bin dann ein Jahr später, noch einmal für ein ganzes Jahr, auf Südindien und habe dann mit dem Vater der Kinder zusammengelebt und seiner Schwester und zwei Kindern, die seine Schwester hatte. Und hat dann auch seine damalige Freundin und spätere Frau lernen kennen, wo wir sie dann besuchen auf Sri Lanka.
Aber wie kommt das nachher, dass ihr sagt, okay, wir leben dort zusammen? Oder? Ich meine, das ist eine eigenständige Familie, das ist ein besonderes Konstrukt zum Zusammenleben. Wie ist das gekommen?
Ja, das sind so ein zwei Ebenen, die wir hier zusammengefunden haben. Ich habe mit 24 bis 28 mich sehr stark engagiert für Asylbewerber aus Sri Lanka, nebst dem Beruf. Ich habe praktisch alle Tamilen kennt im Kanton Bern. Ich habe geholfen, Wohnungen zu finden, Bewerbungen zu machen, Jobs zu finden. Und irgendwann ist mir das einfach zu viel geworden, weil es sind immer mehr Worte. Und dann habe ich mich zurückgezogen und gesagt, ich möchte gerne in Zukunft einmal können, das einfach für eine Familie. Für denen zu helfen auf dem Weg, vor allem den Kindern zu helfen auf dem Weg zur Integration in unsere Gesellschaft. Und dann habe ich nachher den Mann lernen können in Südindien und habe noch gar nicht an die Idee gedacht. Ich sage, und wir sind auch noch eben, ein Jahr später bin ich ein ganzes Jahr dort gewesen und habe auch noch nicht an die Idee gedacht, wir sind einfach gute Freunde geworden. Wir haben sehr vieles geteilt. Wir waren auch im Krieg in Sri Lanka, wo wir sogar einander das Leben gerettet. Das hat natürlich gekittet. Und so ist es nachher Schritt für Schritt entstanden, dass es plötzlich eine Überlegung geworden, wie wäre es, wenn er in die Schweiz käme. Und dann ist er auch gekommen, ganz legal, und hat hier ein Asylgesuch gestellt. Und Und wir haben auch geschaut, dass wir miteinander wohnen können, dass er in den Kanton Bern kommt und dass wir hier zusammen wohnen können. Und später ist dann seine Frau gekommen. Und dann habe ich eigentlich zuerst gefunden, ja, jetzt unsere Heirate und jetzt ist die Phase vorbei. Jetzt müssen sie selber schauen oder wollen sie selber schauen. Und bin dann, dann zu Freunden in den WG gezogen. Und dann sind sie gar nicht lang, aber nach ein paar Wochen sind sie gekommen und haben gesagt, ja, sie finden das nicht so toll, aber ich nicht wieder mit ihnen zusammen wohnen.
Oh, haben sie mich schon vermisst.
Da haben sie mich vermisst. Mhm. Und da war eigentlich der Startpunkt, gewesen, wo man auch wirklich, wo ich wie ein inneres Ja hatte zu dieser Gemeinschaft auch für die Zukunft.
Ja. Mögt ihr mir noch von diesem Moment erzählen im Krieg, wenn ihr sagt, das ist etwas, das euch extrem zusammengekittet hat, verbunden hat, ihr habt einander das Leben gerettet, wie ist das gegangen?
Es ist so, dass wir im Norden waren von Sri Lanka. Wir sind aufgereist in den Norden zur Zeit von einem Ceasefire, wie sehen wir jetzt auf Deutsch, Waffenstillstand. Zur Zeit von einem Waffenstillstand sind wir in den Norden von Sri Lanka gereist. Und für seine Freundin zu besuchen. Und das war wirklich der letzte Bus, der aufgefahren ist, den wir genommen haben. Und dann ist der Bürgerkrieg wieder losgegangen. Und das haben wir nicht vorausgesehen. Das haben wir nicht erwartet. Und dann sind wir nicht mehr rausgekommen aus diesem Kriegsgebiet. Das ist wie die Verkehrsrouten sind alle abgeschnitten gewesen. Und dann hat die Armee Angriffe geflogen mit Helikoptern, mit Flugzeugen. Und eines ist passiert, wo wir über uns gesehen haben, jetzt kommt so eine Bombe, ist wieder rausgelassen im Flugzeug. Und die Leute sind da rumgesprungen wie Sturm in Hühner, also haben wir fast ins Velo gesprungen und so weiter. Und dort hat dann mein Kollege hat mich in einen Graben gezogen und gesagt, so, jetzt musst du da runter in den Graben und musst die Hänge über den Kopf und runtergruppen, also ein bisschen klein machen. Und das gar nicht weiter daneben ist dann die Bombe runtergekommen und hat auch Leute getötet. Und wir sind unversehrt rausgekommen aus dieser Situation. Das ist dort, wo er mir eigentlich das Leben gerettet hat. Wenn er mir nicht gesagt hat, wie ich mich verhalten muss, hätte er mich vielleicht falsch verhalten. Und ich konnte ihm auch das Leben retten, wo er in Gefangenschaft geraten ist von den Tamil Tigers, also von der Rebellenorganisation. Und das war nichts Lustiges gewesen, dann zumal. Also da sind viele Leute da umgebracht worden. Und da habe ich insistiert und bei dem nachher und habe immer wieder das Gespräch gesucht, auch mit den führenden Leuten von dieser Organisation, bis sie ihn dann wirklich auch wieder freigelassen.
Ja. Und das ist klar, das schweißt natürlich zusammen.
Das schweißt zusammen, da hat er im Moment selber riesige Ängste. Oder eben, wenn ihr feststellt, euer bester Freund quasi, ist jetzt da in einer Gefahr, exekutiert zu werden, hingerichtet zu werden, ohne dass ihr wüsstet, wieso. Das sind auch tagelange Sorgen und Nöte, die ihn begleiten, wo man dann einfach riesig erleichtert ist, wenn man aus dieser Situation rauskommt.
Ihr teilt ja jetzt daheim eigentlich praktisch alles, was ihr habt. Ihr teilt euer Haus mit dieser Familie, ihr lebt relativ bescheiden, kann man sagen. Warum wollt ihr gleich das letzte Stück vom Kuchen?
Das letzte Stück vom Kuchen ist einfach etwas so fast Unverzichtbares. Ich habe Kuchen sehr gerne. Und das Stück einfach lassen, wenn man da sieht, was auch immer für Kuchen das ist.
Das wäre der liebste,
das ist fast, also das letzte Stück ist meistens fast das beste Stück, oder?
Also man weiss, nachher kommt nichts mehr.
Man weiss, es kommt nicht mehr und ich bin einfach ein Genießer. Also was das betrifft, bin ich ein Genießer.
Eher süß als salzig in dem Fall.
Ja.
Und welcher Kuchen wäre der Lieblings?
Mein Lieblingskuchen ist Früchtekuchen, Märtübelkuchen. Der, den meine Mutter abends gemacht hat, also mit Merengue-Masse, finde ich einfach absolut toll.
Jetzt habt ihr gerade eure Mutter angesprochen. Die ist ja schon vor ganz langer Zeit verstorben.
Ja.
Wie könnt ihr euch noch so gut daran erinnern, wie der Meertrübeli-Kuchen war?
Ja, da habe ich jetzt von meiner zweiten Mutter geredet. Das ist meine Stiefmutter, meine Mutter ist. Und auch noch immer lebt.
Euer Vater auch in diesem Fall?
Mein Vater ist gestorben, als ich 35 war.
Ja. Das heisst, ihr habt beide älteren Teile relativ früh verloren. Eure Mutter ist gestorben, als ihr 5 seid, gell? Ist das
genau
korrekt?
Ja.
Mögt ihr uns erzählen, wie sie gestorben ist?
Es ist so, dass ich das lange nicht gewusst habe. Für mich ist sie einfach als kleines Kind gestorben. Sie war nicht mehr da gewesen. Und wenn ich mich richtig mal erinnere, erst wo mein Vater gestorben ist, hat dann meine Stiefmutter, meine zweite Mutter, mir gesagt, darüber aufgeklärt, dass meine liebliche Mutter sich das Leben genommen hat.
Wie war das für euch, das so spät zu erfahren?
Ja, also das war eine Überraschung, selbstverständlich. Aber es hat ja nichts geändert an der effektiven Situation, wo dort her habe ich auch Verständnis gehabt, dass meine Eltern sich dazu entschieden haben, mich jetzt da nicht noch zu belasten mit so einer Frage. Das war eigentlich kein Problem. Hm.
Was habt ihr noch für Erinnerungen an eure liebliche Mutter?
Ich kann mich noch besinnen, also natürlich eben mit 5, das ist relativ lang zurück, aber ich kann mich schon so verschiedene Situationen besinnen, unter anderem, wo wir es das letzte Mal gesehen haben, da sind wir zusammen in Zoo auf Studien, hat sie mich auf Studien mitgenommen. Das war so der letzte Moment gewesen, oder die letzte Erinnerung, die ich habe an meine Mutter. Und das ist schon eine schöne Erinnerung. Es war so ein Tag, wo ich mit meiner Mutter zusammen war. Mhm.
Und eben etwas Schönes, wo man sich daran erinnern kann.
Ja.
Wie oft denkt ihr heute noch an eure Mutter?
Praktisch nie. Mhm. Es ist für mich wichtig, dass ich vor allem den Kontakt zu meiner jetzigen Mutter pflege. Sie hat mich zu einem grossen Teil von meinem Kindleben begleitet. Sie ist noch immer da und sie ist mir enorm wichtig. Sie ist eigentlich die Mutter, die für mich jetzt im Vordergrund steht.
Und was würdet ihr sagen? Seid ihr auch eine Art Vater für die Kinder von dieser tamilischen Familie?
Ja, das bin ich auf jeden Fall. Ja, ich bin eine Art Vater. Das ist noch etwas speziell, wenn man das so sieht. Für das muss man auch ein bisschen wissen, wie die Kultur aussieht. In Sri Lanka ist es eigentlich normal, dass Familie nicht nur aus Vater und Mutter besteht, sondern da gibt es Grosseltern, die im gleichen Haus oder nebenzu wohnen. Da gibt es Onkel, Tanten. Alle erziehen mit. Das ist ganz normal, ist nichts Spezielles. Und von dort her ist unsere kleine Familiensippe, die wir da gebildet haben in der Schweiz, eigentlich schon in dem Sinne ein bisschen ausser der Norm gewesen, dass sie nur so klein war.
Ah, voilà. Ja, anders als man es denkt, davon haben wir das Gefühl.
Genau.
Ja, ja. Ja. Ah, schön, super. Und dass man die mal noch vergrößert, wäre das mal noch eine Idee gewesen? Also, habt ihr jemals einen Wunsch gehabt, selber Kinder zu haben, in irgendeiner Form?
Es ist so, dass der erste Bub geboren worden ist, als ich 38 war. Das Mädchen, als ich 39 war, und das dritte Kind, als ich 42 war. Und da bin ich so stark auch emotional involviert gewesen, dass ich mir nicht vorstellen konnte, zu einem späteren Zeitpunkt, als das Thema der Partnerschaft aufkam, ist, jetzt wieder von vorne anzufangen.
Also, ja, das ist schon durch
gewesen, eigentlich. Ja. Und für meine Familie ist da jetzt schon bestanden und ist gross geworden. Hm.
Gut, wollen wir noch zum Rotwein gehen? Welcher Rotwein ist der liebste? Hat er einen bestimmten Wein, den ihr im Moment einfach wahnsinnig gerne trinkt?
Also ich bin nicht wirklich Weintrinker. Ich trinke
nicht?
Sehr selten Wein, ja.
Das ich hätte mich so geschätzt.
Ja, wo wir vorhin davon geredet haben, dass ich genieße, in dem Sinn bin ich das nicht. Aber mein Lieblingswein kann ich doch, das weiß ich, das ist eigentlich Cabernet Sauvignon. Und das hat sich ähnlich gegeben, weil ich früher noch, als ich ein Treuhandbüro hatte, auch einen Kunden hatte, der eine Weinkeller geführt hat. Und der hat mir dann einmal diese Weinkeller genommen und hat mir so verschiedene Weinsorten kredenzt. Und dann sind wir so langsam auf Cabernet Sauvignon gekommen. Und nachher von dem noch verschiedene Sorten. Und wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich der Wein, den ich wirklich gerne habe.
Okay. Gibt es ein anderes Getränk, das ihr regelmässig trinkt?
Ja, natürlich. Cola Zero.
Cola Zero. Jeden Tag?
Jeden Tag. Ich habe es sogar hier jetzt auf dem Tisch.
Wieso Zero?
Es ist so, dass natürlich das normale Cola viel Zucker hat. Ich habe es so gerne, wenn ich das würde trinken mit Zucker. Das wäre nicht gut für meine Linie. Und darum Zero. Und der Geschmack kann ich einfach sehr gerne.
Wie häufig trinkt ihr Alkohol?
Sehr selten. Also ich finde Alkohol nicht per se interessant oder Genuss. Also wenn ich Alkohol trinke, dann ist es wirklich fast dann, wenn ich ein Glas Wein trinke. Bier habe ich auch nicht gerne. Ich habe es auch nicht gerne. Schnaps, ich finde das grusig. Also ich denke es gar nicht gerne.
Und auch zu beschwipst sein, das ist nichts, was ihr sucht.
Nein, ich finde das nicht erstrebenswert.
Ja. auch mit anderen Drogen nicht.
Ja, da erwartet ihr doch jetzt nicht wirklich eine Antwort, dass ich das cool finde, oder?
Nein, nicht cool finde. Es gibt ja diverse Sachen, oder? Ja. Also ich meine, man kann auch wieder zum Zucker zurückkommen, wenn man will, oder? Das ist schon...
Also mir dünkt es schon wichtig, sich immer wieder ganz bewusst für etwas oder gegen etwas zu entscheiden und nicht einfach getrieben zu sein von etwas. Ich bin schon jemand, der gerne Selbstkontrolle hat. Das ist vielleicht die Verbindung zu dieser Thematik. Und darum ist eigentlich sein Drogen als Nikotin eigentlich nie ein Thema gewesen für mich.
Hat er überhaupt mal geraucht oder gekifft?
Ja, ich habe schon mal geraucht, aber nicht regelmässig. Weißt du, so das Standardrauchen als 14-Jähriger zusammen mit den Cousins, oder, für ein bisschen zu imponieren und zu zeigen, ich gehöre noch dazu. Mhm. So, aber nicht wirklich. Richtig geraucht, dass ich bin auch nie abhängig war.
Und gekifft hat er nie?
Das habe ich, doch. Ich habe das auch schon probiert. Das ist aber auch schon ein Zeitchen her.
Wie war das? Wisst ihr es noch?
Ja, ich weiß es noch. Es ist so, dass ich ganz erstaunt war. Ich habe das mit jemandem mal ausprobiert, wo ich gewusst habe, der kifft regelmässig. Und dann haben wir zusammen so eine Zigarette ausprobiert. Und bei ihm hat man es gesehen, glänzige Augen, ziemlich schnell hat sich etwas verändert. Und ich habe gar nichts gemerkt.
Gar nicht. Vielleicht hat er nicht genug genommen, oder?
Ja, also ich habe das Gefühl, wir haben beide das halb genommen. Aber bei mir, und ich habe das zweimal probiert, es hat beides mal die genau gleiche Wirkung gehabt, nämlich keine.
Okay, ja, dann ist das in die Hose, kann man sagen.
Das ist in die Hose, ja, ich weiß nicht wieso, aber es war noch spannend gewesen.
Ihr sagt lieber keine Ferien als keine freie Wochenende. Wie oft arbeitet ihr denn Wochenende?
Es ist so, dass ich als Gemeinderat natürlich das ein bisschen steuern kann. Ich kann Termine annehmen, ich kann irgendwelche Veranstaltungen gehen, wo ich eingeladen werde, oder eben auch nicht. Und ich versuche ganz bewusst, Wochenende frei zu behalten, soweit es geht. Es gibt es etwa zwischen die, dass es doch Termine gibt, die ich nicht kann oder nicht will absagen. Aber ich würde sagen, so 90% von einem Wochenende bin ich wirklich frei.
Hat er schon mal das Gefühl gehabt, über eine längere Zeit lang viel zu viel gearbeitet zu haben?
Das habe ich. Vielleicht nicht zu viel, aber viel. Gerade als ich so 40, zwischen 35 und 40 war, das war ganz eine enorm strenge Zeit. Da hatte ich meine eigene Firma, also selbstständig erwerbstätig. Und wenn man selbstständig erwerbstätig ist, schafft man sowieso mehr als alle anderen. Also 40 Stundenwochen ist meistens ein Traum. Und gleichzeitig habe ich mich dann weitergebildet zum Steuerexperten. Und so mit 38 und 39 sind noch die Kinder dazugekommen und habe ich noch gerade ein Steuerbuch auch noch aufgelegt oder veröffentlicht, geschrieben. Also dort habe ich eigentlich nur noch gearbeitet. Also, oder eben dann am Wochenende, am Samstagabend, am 6 war ich immer fertig gewesen. Das habe ich dann, für mich war das einfach das Wochenende, Samstagabend 6 bis am Sonntag oder am Montag, morgen um 8. Dann habe ich dann vor allem mit den Kindern gewidmet. Das ist eine enorm volle Zeit gewesen. Und das habe ich genau später, auch als ich angefangen habe als Gemeinderat, ein bisschen ähnlich wieder erlebt, so die ersten zwei Jahre, bis man so drinnen ist im Amt. Das war schon recht zeitintensiv gewesen. Aber die intensivste Zeit war einfach gewesen, so zwischen 35 und 40.
Wie hat sich das geäussert, dass ihr das Gefühl hatte, das ist jetzt fast ein bisschen zu viel?
Es war viel, aber zu viel hatte ich nie wirklich
das Gefühl. Nicht.
Dann hatte ich auch die Energie. Also dort habe ich Sachen gemacht, die ich heute gar nicht mehr könnte. Also einfach jeden Tag am Morgen um 6 Uhr anfangen und am Abend um 10 Uhr 11 Uhr aufhören und das pausenlos bis am Samstag am Abend um 6 Uhr. Das könnte ich heute nicht mehr.
Warum könntet ihr das heute nicht mehr? Was ist heute anders?
Ja, ich glaube, es hat auch mit dem Alter zu tun. Jetzt bin ich 61. Vielleicht könnte ich es noch. Ich müsste vielleicht einfach müssen, dann könnte ich es vielleicht wieder. Aber ich hätte eigentlich auch nicht das Bedürfnis. Ich finde, es gehört auch vielleicht zum Leben, zur Lebensentwicklung, verschiedene Perioden zu haben im Leben. Das war für mich dann so ein bisschen die Periode vom Aufbau, vom Fundament legen. Und heute ist eher etwas anderes wichtig. Und ich finde es so schön, einfach mal an einem Ort zu sitzen und ein Buch zu lesen, auch im Garten zu sitzen, ein Buch zu lesen. Das ist für mich Lebensqualität.
Bei den Ferien, wo seid ihr eigentlich das letzte Mal gewesen?
Ja, das letzte Mal war ich in Ägypten. diesen Frühling tauchen in El Cusair, also südlich von Hurghada. Ja. Und das ist immer ein ganz tolles Show. Ich war schon mehrere Mal dort, einfach ins Wasser eintauchen, unter die Oberfläche zu gehen, in eine andere Welt. Das ist etwas, was ich sehr schön finde und sehr geniesse.
Seid ihr gerade tauchen oder schnorcheln?
Gerade tauchen.
Ja. Und dann eine Woche auf ein Schiff oder einfach Tagesausflüge gemacht?
Nein, wir sind nicht auf einem Schiff, sondern in ein Hotel, wo gerade ein sogenanntes Hausriff hat. Also wo man einfach vom Hotel, vom Strand aus hat können, plupf ins Wasser kumpeln und so ist man vor dem Riff in den Korallen innen. Das ist eine ganz enorme, tolle Situation, die ich sehe. Immer wieder gehen, das finde ich schön.
Sie sind noch schön, die Korallen dort?
Ja, von einem Ort merkt man natürlich, dass schon viele Taucher vorbeigetaucht sind. Es ist mit der Häufigkeit passiert heute natürlich auch immer wieder, dass man mit der Floss an einem Ort ankommt. Unvorsichtig ist, das Korallenstück abbricht. Das sieht man schon, dass dort, wo viele Taucher durch sind, dass die Korallen nicht mehr gleich sind wie dort, wo noch nicht viele Taucher sind, vorbeigegangen. Ja.
Gibt es einen Ort, den ihr noch unbedingt möchtet besuchen auf der Welt?
Ja, was mir natürlich sehr würde, da gibt es ganz vieles, was mir sehr würde gelusten, ist einmal eine Rundreise zu machen durch die USA. Oder auch Australien. In Australien bin ich mal eine Woche gesehen. Das habe ich ganz interessant gefunden. Einfach auch die Leute sind ganz anders, als wir hier sind. Und von dort her würde mich diese zwei Länder schon ganz speziell noch interessieren.
Kommen wir noch schnell zum Ohr ab. Der hat gesagt, lieber beide Augen behalten, dafür noch das Ohr weg. Das ging einigermaßen. Warum diese Entscheidung?
Ich bin sehr visuell veranlagt. Also ich finde es schön, etwas Schönes zu sehen. Ich genieße das auch. Einfach daheim zur Haustür rauszugehen, in den Garten reinzustehen und den Garten anzuschauen, schöne Bilder anzuschauen, schöne Kleider anzuschauen, Frauen, die schön angelegt sind. Also das Visuelle ist für mich enorm wichtig. Und von dort her kann ich sagen, wichtiger als zu hören. Ich lese noch gerne, da brauche ich auch Augen.
Wie ist es bei eurem eigenen Äußeren? Wie wichtig ist euch das?
Ja, es ist mir schon wichtig. Ich bin jetzt nicht jemand, der morgen stundenlang vor dem Spiegel steht. Gut, das ist so übertrieben, stundenlang. Aber lang vor dem Spiegel steht, und ich nicht. Aber ich möchte gerne so aussehen, dass ich finde, ich würde mich gerne selber auch anschauen.
Seid ihr eitel?
Ja. Kann man glaube schon sagen, ein bisschen bin ich schon eitel. Also wenn ich würde jetzt feststellen, bei unserem Interview, wenn ich jetzt in den Spiegel schaue und feststelle, ups, da steht ein Tor im Nordsberg, dann würde ich das nicht so cool finden. Ja.
Das ist gut, ich kann euch beruhigen, es ist alles wunderbar. Wenn es kostenlos wäre und nicht würde wehtun, würdet ihr etwas an euch wollen verändern?
Ja, wenn es kostenlos wäre und nicht würde wehtun, ja, gleich ging noch ein kleiner Bauch, den bringe ich wie nicht weg. Und zwar schon seit Jahrzehnten, den würde ich den Weg haben.
Sicher?
Ja.
Herr Feurer, ich habe noch eine allerletzte Frage an euch. Und zwar, wenn ihr eine Woche lang jemand anders müsstet sein, wen würdet ihr wollen sein?
Ja, da gäbe es viele Personen oder verschiedene Personen. Ich glaube, wenn ich eine Woche lang... Also da gibt es zwei Personen, die mir in den Sinn kommen. Einerseits würde es mich wahnsinnig faszinierend dünken, mal zu sehen, wie ist es so, zu leben als Papst. Würde ich gerne mal eine Woche lang, aber wirklich nur eine Woche. Ich glaube, ich hätte nachher auch genug davon. Weil ich weiß genug davon schon, dass es viel anstrengend ist, als man sich das denkt. Und ich glaube, noch fast wichtiger oder noch fast interessanter würde es mir dünken, mal mein Partner zu sein. Und zu sehen, wie ich bin in seinen Augen.
Wie er euch wahrnimmt.
Ja. Ja.
Vielen herzlichen Dank, Herr Feurer, dass ich bei euch sein
durfte. Ja, danke an euch vielmals, Frau Frey. Das war schon sehr interessant. Ja.
Merci.
Bitte.
Sag's frei. Mönche und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.